Willkommen zum Paperless Pioneers Podcast, dem Podcast für alle Pioniere des papierlosen Büros und die, die es noch werden wollen. Spare dir Zeit und Ärger beim eigenen Experimentieren. Das hat dein Gastgeber André bereits für dich getan. Also lehn dich einfach zurück und genieße die Show.
So, da fliegt mir doch tatsächlich hier die...
Ja, genau. Mitten im Intro fliegt dir das Handy runter. Hallo, meine lieben Zuhörer und lieben Zuhörerinnen und herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Quertalk. Diesmal auch in Farbe und Bunt. Unter paperless.tv haben wir einen älteren YouTube-Channel akquiriert, wo wir jetzt Stück für Stück auch Videomaterial nicht nur zum Podcast, sondern auch zu anderen spannenden Themen verfassen werden oder aufnehmen werden. Verfassen ist das falsche Wort. Und gerade als Enrico sagte, es geht los, fiel die Kamera runter.
Einmal runter. Ja, liebe Zuhörer und Zuhörerin, herzlich willkommen. Juni-Podcast, Queer Talk. Mal wieder eine schwere Geburt, wie immer.
Ja, das ist das Termin.
Und mal wieder aus meinem mobilen Büro, dem Alpha 147.
Ja, du lebst das gut vor mit dem Mobil. Ich meine, Mobil ist kein Problem mehr heutzutage.
Ich wurde gerade schon gebeten, einmal umzuparken, weil hier links von mir gleich ein Umzug startet. Dreiviertel Stunde, dann muss ich hier weg.
Okay, passt.
Ich habe Deadline. Also, Herr Nödinghoff, machen Sie mal bitte die Zeiterfassung an.
Ja.
Wichtig, weil, also ich meine, mit mir hast du ja Glück, ne? Ich bin ja kein offizieller Mitarbeiter, Angestellter der Paperless GmbH, aber unser EuGH hat ein Gerichtsurteil gefällt über die Zeiterfassung. Und da geht's darum, dass die Arbeitgeber dazu angehalten sind, über geeignete Zeiterfassungstools die Arbeitszeit ihrer Angestellten zu erfassen. Es lebe die Digitalisierung. Hast du im Stackfield einmal auf Zeiterfassung geklickt?
Tatsächlich nicht. Und es ist tatsächlich so, dass es ja auch in vielen Unternehmen sogenannte Vertrauensarbeitszeiten gibt. Ja, aber ich glaube, bei der Erfassung ging es primär auch darum, sonst korrigiere mich, um den Schutz des Mitarbeiters. Ja,
ja.
Mitarbeiter jetzt 4 oder 14 Stunden arbeitet, ne? Man ist ja daran gehalten, eben, wenn man Mitarbeiter hat, das sind ja wie bei Kindern Schutzbefohlene, die dann eben auch nach gewissen Rechten und Pflichten zu handeln haben und auch Pausenzeiten einhalten müssen. Und ja, natürlich haben wir eine Zeiterfassung. Ja, wir bei der Paperless GmbH benutzen natürlich Papier, ganz klassisch, so wie sich das ja, wir lassen das Papier dann übertragen in eine Excel-Tabelle, die wir natürlich vorher ausgedruckt haben, damit wir überhaupt ein Schema haben, wie wir das einfüllen. Excel übertragen haben, drucken wir das nochmal aus, damit das unterschrieben werden kann, wie bei Urlaubsanträgen. Und wenn wir das gemacht haben, scannen wir das nochmal ein und schicken das dann an die Buchhaltung, die das dann händisch in ihre Excel-Tabelle abtippt, um abzugleichen, ob das auch passt. Und wenn daraus noch irgendein Kundentermin entstanden ist, der per Zeitaufwand abgerechnet wird, dann wird das natürlich noch zusätzlich in eine Rechnung überführt. Heute mehrere Stunden damit beschäftigt und jetzt mache ich die Ironie aus.
Ja, aber das ist tatsächlich die Realität in deutschen Unternehmen. Ich habe da selber in einem gearbeitet, das genau so agiert hat. Ja, du kommst dann morgens rein, dann schreibst du rein deinen Namen oder deine Mitarbeiternummer, schreibst den Arbeitsplatz, also wenn du Arbeitsplatznummern hast, es gibt keine festen Tische für jeden, sondern jeder nimmt den Tisch, der frei ist, da steht eine Nummer drauf, da schreibt er drauf, dass er da ist und wenn er geht, dann schreibt er drauf, dass er gegangen ist. Die 45 Minuten Pause, die jedem Mitarbeiter in 8 Stunden Arbeit zustehen, die kriegt er automatisch abgezogen vom System.
Ja, das kenne ich auch. Bei größeren Konzernen ist das so. Und da arbeiten die auch nicht minutengenau, sondern in 5 oder 15 Minuten Schritten.
Ja.
Ganz genau, wenn ich mich nicht zu weit aus dem Fenster lehne. Aber die, da gab es dann eben entsprechende Tricks. Wenn man nur 5 Minuten länger geblieben ist, hat man dann irgendwie 15 Minuten mehr gehabt oder sowas.
Ja, ja. Kann man für oder gegen sich nutzen, solche Systeme. Nein, es gibt natürlich auch Chipkartensysteme, wo du einfach ins Unternehmen reinstiefelst und die Tür mit deiner Chipkarte öffnest und das System direkt trackt, dass du da bist.
Ja.
Es gibt soll ja noch Unternehmen geben, die ihre Leute dafür bezahlen, dass sie da sind.
Ja, Moment, da war was, tatsächlich. Ja. Es gibt aber auch, was ich ja schon krass finde, Unternehmen, das weiß ich aus Geschichten mit anderen, die sogar tracken, wann du aufstehst vom Arbeitsplatz und wann du auf Toilette gehst und wie lange du auf Toilette bist. Ich wusste gar nicht, dass du was siehst.
Ja, doch, das sind die, die, die auf Zeitoptimierer reingefallen sind. Zum Beispiel deutsche Gerichte, einige sind da so, die haben Strichcodes auf jeder Akte, die müssen eingescannt werden und dann wird genau gecheckt, wie lange die Bearbeitung einer jeden Akte dauert. Da kam dann heraus, dass ein Richter in Deutschland im Durchschnitt 3 Minuten hat, um einen kompletten Fall zu bewerten.
Ach du, unmöglich.
Herzlichen Glückwunsch, ja, also totaler Humbug. Ja, aber das sind dann so, das sind die ehemaligen Manager aus Großkonzernen, die dann umsatteln auf private Consulting-Firmen und dann hergehen und alles zu Tode optimieren. Ja? Also wenn man von Persönlichkeitstypen spricht, dann sind das verrückte Blaue. ja, und wenn du ein verrückter Blauer bist, lieber Zuhörer, fühl dich angesprochen, weil am Ende halte ich überhaupt nichts davon, Leute dafür zu bezahlen, dass sie irgendwo da sind. Ja? Also nur fürs Dasein. Sollten wir eigentlich noch nicht mal unsere Bundestagsabgeordneten bezahlen, machen wir trotzdem. Ich bin ein echter Fan von Leistungsbezahlung. Ja, wer was leistet, soll Geld dafür bekommen. Die, die mehr leisten, sollen mehr kriegen. Die, die weniger leisten, eben weniger. Die müssen natürlich auch Familien unterhalten, aber sollten sich dann halt mal kernhart Gedanken machen, ob sie dafür die Kohle nicht tatsächlich was leisten wollen.
Die Fragestellung ist, ich meine für einen Dienstleistungsbereich, okay. Ja, aber wenn ich jetzt als Verkäufer in meiner eigenen Bäckereibude stehe,
naja, dann bist du
von 9 bis 18 Uhr meine Butze auf.
Na, dann verdienst du so viel Geld, wie du Brötchen verkaufst.
Na gut, und das ist da, ja, ich weiß nicht, dieses Leistungsmodell passt nicht wirklich auf jedes Unternehmen.
Natürlich. Ja. Natürlich, guck mal, wenn der Bäcker Leerzeiten hat, was macht der Bäcker? Der kann da rumstehen, ja, oder er kann sich um Kundenakquise kümmern in Form von Social Media Posts, in Form von, ich denke mir meine Aktion aus, wie ich Leute reinkriege. Ich war gestern bei einem Tasting, du weißt ja, wir machen in Wasserbüffel bei Buffalove. Wir waren gestern bei einem Tasting in Bensheim bei der Metzgerei Fick. Das heißt, die Fleischeslust, und der hat sich was total Geiles ausgedacht, um Leerzeiten zu minimieren, macht der immer am 1. und am 3., glaube ich, Freitag im Monat, ein Meet and Greet, M-E-A-T and Greet, ja, also Fleisch und Grüße. da hat er folgenden Service. Zum einen grillt er Sachen, die neu sind, zum anderen verkostet er Sachen, die er sich neu ausgedacht hat, und zum dritten können die Leute sich ein Stück Steak an der Theke kaufen und draußen auf den Grill direkt draufhauen und kriegen das wunderbar schön angerichtet, ja, und können sich das beste Fleisch in der Stadt direkt vom Metzgermeister zubereiten lassen. Die Hütte ist proppevoll. Da stehen 200 Leute auf der Ampelkreuzung.
Wow, also so, das funktioniert. Ja,
und dann sag mir bitte, dass ein kleiner eigenständiger Händler nicht auch leistungsbezogen bezahlt werden kann. Weil wenn du solche Aktionen fährst, dann gewinnst du nicht nur Kunden, die bei dir bleiben, weil du einfach eine geile Sau bist. Scheiße, wir müssen das eher reinmachen. Anywho. Ja, sondern du arbeitest halt aktiv in der Kundengewinnung, ja, und im Marketing. Und das hat noch nicht mal viel Aufwand. Weißt du? So. Und da gibt's ganz, ganz viele Modelle. Also ich denke tatsächlich, dass Leistung immer belohnt wird. Und gerade wenn du selbstständig bist, dann, also jeder, der selbstständig ist, weiß, nur weil er morgens ins Büro geht und abends wieder geht, hat er keinen einzigen Euro verdient. Ja, ja, das weißt du, das weiß ich. Und dennoch gibt es Menschen in der Gesellschaft, die werden genau dafür bezahlt, dass sie da sind. So.
Gut, lassen wir das, lieber Zuhörerin. Das wird eine endlose Bardiskussion am Ende des Tages. Aber uns würde mal interessieren, wie denkst du darüber? A, leistungsbezogen oder B, anwesenheitsbezogen? Welches Modell wäre für dich passend? Und wie regelt ihr das bei euch? Habt ihr Vertrauensarbeitszeit? Fahrt ihr gut damit? Ja, welche Zeitregelung habt ihr am Ende des Tages? Noch kurz zum Abschluss die Eingangsfrage. Natürlich, wer erst jetzt reingeschaltet hat, das war Ironie. Ja, wir nutzen ein Zeiterfassungsprogramm, was wir entweder per Web oder per App ansteuern können. Ja, wir laufen hier nicht mit Chipkarten rum. Ich meine, wir sind doch kein Großkonzern mit 200 Mitarbeitern. Da ging es sicherlich auch, allerdings mit dieser Web- oder App-Lösung. Und darüber verwalten wir uns komplett nachweisbar mit Stunden, mit Pausenzeiten, Urlaub, Krankheitstagen und das alles, was dazugehört. Und das Schöne ist, wenn man wie gestern im Kundenauftrag per Zeit unterwegs war, sozusagen mit einem zeitlichen Paket, wenn ich es so mal ausdrücken darf, dann können wir dort dann auch transparent dem Kunden nachweisen, von wann bis wann, wie waren wir da und was haben wir eigentlich gemacht.
Genau. Lass mal nochmal zurückgehen zum Urteil tatsächlich, ja, und jetzt mal ohne Flachs und Krümel. Haufe.de, ich habe den Artikel mal verlinkt unten, da ist es einmal zusammengefasst, was dieses Gerichtsurteil vom EuGH tatsächlich bedeutet, ja, und die schreiben halt, zum einen müssen natürlich Arbeitszeitmodelle angepasst werden, zum anderen kann es sein, dass es so einen Rückschritt für diese flexiblen Arbeitszeiten gibt, die man ja hat. Ne? Wir arbeiten in ganz vielen Unternehmen mit Leuten, die gar nicht im Unternehmen sind, sondern irgendwo auf der Welt. Ja, diese Remote-Arbeiter, die natürlich auch Zeit erfasst werden müssen. Und dann hast du ein großes Problem. Ja, ich sehe es ja bei uns auch, dass wir keine wirklich zusammenhängenden Zeiten haben. Weißt du, so du gehst halt morgens klar, bist im Büro und machst deine Arbeit, dann kommt irgendwas Privates dazwischen, das ist dann nicht mehr Arbeit. Dann hast du einen Kundentermin, das ist dann wieder Arbeit, dann gehst du mit den Kindern irgendwie spielen für 3 Stunden und machst danach Arbeits-E-Mails, das ist dann wieder Arbeit. Und du musst es halt irgendwie erfassen können. Ja? Und die Herausforderung zu lösen, da Systeme zu etablieren, auch eben für große Unternehmen, wird wahrscheinlich gar nicht so eine einfache Geschichte sein, weil du dich immer darauf verlassen musst, dass der Arbeitnehmer tatsächlich auch seine Arbeitserfassungs-App anmacht und draufdrückt und sagt, ich mache jetzt gerade Arbeits-E-Mails.
Ja? Die Fehlerquelle ist dabei natürlich klar. Am Ende des Tages ist es wie beim Handwerker. Der Hammer ist diese Zeiterfassungs-App oder der Chip für die Zeiterfassung nur ein Werkzeug, was genutzt werden muss, sonst klappt es eben nicht, logischerweise. Wir gehen da sogar noch einen Schritt weiter. Wir schreiben nicht nur rein, ich bin im Office oder ich mache Buchhaltung oder wie jetzt läuft die Uhr, ich mache einen Podcast, sondern wir tracken dort auch detailliert mit Beschreibung. Das bedeutet natürlich, dass ich weiß, dass wir Mitarbeiter länger brauchen, um diese Sachen auszufüllen und nicht am Ende des Tages überlegen sollten, Moment, was habe ich heute eigentlich gemacht, sondern eben, dann, wenn sie fertig sind. Hierbei geht es nicht um 2 Sekunden oder 5 Minuten Schritte. Ja, weil man ja manchmal in der Arbeit mal eben mit Dingen reinwechselt. Dann wird es zu kompliziert. Aber so können wir hinterher auch in der Budgetplanung ganz genau erfassen, wie lange dauert eigentlich so eine Podcast-Produktion und Podcast-Aufnahme. Und wenn man dann dahinter den internen Stundensatz packt, dann sieht die Sache auch schon wieder ganz anders aus. Dann hat man ja Zahlen dafür. Ja, oder wie lange dauert für uns Social Media oder irgendwas? Jetzt mag der eine oder andere sagen, naja, ist doch am Ende des Tages egal. Aber wenn wir einen Handwerksbetrieb auch mal als Beispiel nehmen, wenn die wissen, wie lange das Personal an der Formatkreissäge braucht, können die im Hintergrund wieder andere Prozesse planen,
natürlich,
dann die Wände zusammenbauen.
Es gehört am Ende alles zur Kosten-Nutzen-Rechnung. Ja? Ja. So lohnt sich das für uns, tatsächlich 45 Minuten Podcast aufzunehmen? Hat das einen direkten Einfluss auf unsere Umsätze? Nein, hat es nicht. Ja?
Dafür machen wir.
Aber es hat einen indirekten Einfluss. Ja? Hat der Metzger, der einmal im Monat, zweimal im Monat am Freitag einen Grill vor seine Metzgerei stellt und mit den Leuten grillt, hat das einen direkten Einfluss auf seinen Umsatz? Ja, teilweise, ja, weil die Leute halt für dieses Event ihr Fleisch kaufen. Aber langfristig gesehen ist ja überhaupt nicht absehbar, wie viel er damit verdient. Ne? Ja. So. Er kann Unmengen mehr verdienen oder er kann halt tatsächlich nur an diesem Freitag verdienen. Aber das sind eben Sachen, natürlich macht Zeiterfassung insofern Sinn, dass du eben einmal gegenüberstellst, wie viel Zeit wendest du auf und wie viel Nutzen gewinnst du daraus. Ja? Aber man muss halt wirklich auch die Fokussierung richtig legen. Ne? Du kannst ja nicht hergehen und sagen, okay, ich habe heute 45 Minuten Podcast aufgenommen, morgen habe ich aber nicht genug Geld eingenommen, um diese 45 Minuten wieder zu bezahlen quasi.
Ja, klar, logisch.
Sondern du musst halt wirklich langfristig das Spiel denken. So, wo willst du mit deinem Unternehmen hin? Was willst du eigentlich erreichen? Und das ist eine Schwierigkeit, die lässt sich halt eben auch über so Gerichtsurteile überhaupt nicht erfassen. Weißt du, so.
Ja, die sind ja auch ein bisschen ferner liefen manchmal.
Ja, so. Und das ist eben so ein Ding. Ja, ich stelle mir halt auch vor, ja, wenn ich meiner Assistentin am Nachmittag, weil ich halt konstant im Job bin, ja, und meine Zeit für mich selber nicht erfasse, weil ich halt kein Angestellter von mir selber bin, ja, so, ich bin ich, so, aber von meinen Angestellten müsste ich dann verlangen, dass die Assistentin hergeht Und nachdem sie meine E-Mail gelesen hat und möglicherweise eine Beantwortung gemacht hat, eben noch ins Zeiterfassungssystem einträgt, ich habe eine Viertelstunde E-Mail gemacht. So, ja, also wenn das irgendwie 10-mal am Tag passiert, dann ist die Fehlerquelle der Mensch, weil irgendwas zu machen. So.
Ich glaube, da sind einfach klare Kommunikationsregeln wichtig. Was wird eingetragen, wie wird es eingetragen? Wir mussten uns intern im Team auch finden, wie detailliert wir eigentlich gehen wollen und wo man der Flieger auf Deutsch gesagt, jetzt kommt das R nicht ins Auge. wo man das etwas dann mal entspannt hat. Weil du weißt, du bist dran, du bist am Telefon, schreibst gerade eine E-Mail, brichst ab, unterhältst dich, aus der Unterhaltung wird vielleicht ein einstündiges Team-Meeting, weil du am Ende des Tages dann ein Produkt entwickelt hast. Was war es jetzt? Team-Meeting, Telefonat, Produktentwicklung. Also ein paar einfache Grundregeln, wie in vielen Dingen, sollte man da aufstellen. Und der Rest entwickelt sich einfach. Ja, also es ist im Prinzip ja auch eine Art Controlling für einen selber. Und ja, ich selber tracke meine Zeiten auch. Ja, also meine Mitarbeiter können auch sehen, ne? Wo hat er was, wo ist er wie, wo ist er was. Das ist jetzt kein Geheimnis. Ja, ich meine, wenn ich das von meinen Mitarbeitern verlange, dann muss ich das genauso auch selber geben am Ende des Tages. Ja. Und das ist auch, also wir haben ja sowieso bei uns ein transparentes Modell, was auch Kommunikation, Erwartungshaltung, Kalender angeht. Enrico, EuGH, Thema durch, nächstes Thema.
Nächstes Thema. Ich habe keinen Bock mehr über EuGH zu sprechen. Wir bleiben aber mal noch kurz auf der höheren Ebene. Ich habe gestern eine Pressemitteilung gesehen, weil du weißt ja, bei Buffelhaft machen wir einen Büffel. Und das heißt, ich gucke auch in Richtung Landwirtschaft immer mal, was gibt's da Neues. Weil auch interessant ist für die Züchter, mit denen wir arbeiten, was es da im Bereich Digitalisierung Neues gibt. Das Bundesministerium für Landwirtschaft und Ernährung sucht Innovation zur Digitalisierung in der Nutztierhaltung. Also lieber Nutztierhalter, der jetzt gerade zuhört, wenn du Ideen hast, wie man dein Leben einfacher machen kann, dann kannst du einen Projektvorschlag einreichen beim Bundesministerium und dort Fördergelder abgreifen. Und zwar geht es da um neuartige digitale Lösungsansätze, die gesucht werden, die dabei helfen sollen, Ressourcen zu schonen, die Effizienz, Flexibilität und Wirtschaftlichkeit zu steigern und die Tiergesundheit und das Tierwohl zu verbessern. Deadline ist da der 9. Oktober. Projektträger ist die Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung. Und wir haben das auch mal unten verlinkt. Also falls du einen Tierhalter kennst, einen Nutztierhalter, einen Landwirt, der da tolle Ideen hat, ja, Painpoints hat. Ich habe mal bei unseren Leuten rumgefragt, die überlegen auch schon, was man machen könnte. Vielleicht ergibt sich ja da irgendwie was. Du hattest mir vor kurzem mal irgendwas über Microsoft erzählt, was dir über die Füße gefahren ist, was in eine ähnliche Richtung ging, ne?
Ja, also sagt man vielleicht, was hat Digitalisierung mit Landwirtschaft zu tun oder mit Bauern oder im Allgemeinen zu tun? Ich meine, ich bin kein Bauer, ich kenne mich in der Landwirtschaft und vor allen Dingen auch in der Nutztierhaltung mit 0,0% sicher aus, dass ich da gar keine Ahnung von habe. Aber ein spannendes Projekt war mit Microsoft mit einem Weinbauer gewesen, der in den Bergen seine Weinreben, heißen die Dinger, glaube ich, hat. Ja. Und die haben einfach je nach Wetterlage und gut und Erfahrung einfach immer Wasser gegossen. Ja, und Teile des Weins haben eben gut geklappt und Teile des Weins sind einfach eingegangen. Und Microsoft hat da eben entsprechend gearbeitet mit künstlicher Intelligenz, also KI in Deutsch und AI im Englischen. Und Sensoren. Die haben über den ganzen Weinberg Sensoren verteilt, die dann eben geprüft haben, wo ist Wasser überhaupt nötig im Boden, wo muss partiell gegossen werden und das mit dem aktuellen Wetterbericht abgeglichen haben. Gleich kommt hier die Hölle von oben runter, du musst heute Morgen gar nicht gießen, obwohl die Sonne strahlt. Mhm. Und das war ein spannendes Gemeinschaftsprojekt. Das verlinken wir auch mal in den Shownotes. Und da sagt man wieder, was hat Digitalisierung mit Landwirtschaft zu tun? Ja, ich glaube.
Ich glaube tatsächlich, wenn man rausguckt, so die Medien sind ja wieder voll mit Nachrichten von den Landwirten direkt kommen, ja, dass wir bis zu 25 Zentimeter, also die obere Bodenschicht noch trockener ist als 2018, als wir diese Dürreperiode hatten im Sommer. Da haben wir quasi jetzt schon einen neuen Hochpunkt oder Tiefpunkt erreicht, möchte man sagen. Das Ding ist halt, natürlich helfen Sensoren zu messen, ja, dass da Wasser fehlt. Ja. Die Problematik ist halt, wenn du gar nicht so viel Wasser draufgeben kannst, wie das ein ordentlicher Landregen könnte. Ja.
Ja.
So, also muss man ja halt auch mal im Verhältnis sehen. Ja, die Landwirtschaftsministerin, die hatte ja, das habe ich gestern in den Nachrichten gesehen, sie sagte halt auch so, wir können nicht jedes Jahr Nothilfen machen. Ja, das heißt, die Bauern sind ein Stück weit auf sich selbst gestellt, um Innovation zu betreiben, um sich selber zu überlegen, wie sie es besser hinkriegen, andere Fruchtfolgen, bessere Bewässerungssysteme. Die Investitionen dafür, die sind wahnsinnig hoch. Ja, also Tröpfelanlage mal eben auf riesige Felder zu legen, ist jetzt nicht unbedingt ein günstiges Projekt. Ja. Da ist der Computer, der hinten dran sitzt und die Steuerdüsen an- und ausmacht, wahrscheinlich die geringere Investition als das ganze Zeug tatsächlich so zu verlegen, dass du da halt auch mit deinen Landmaschinen drüber gehen kannst.
Ja, ich glaube, das ist sowieso ein schwieriges Thema generell. Ja, viele Teile in der Landwirtschaft werden ja auch subventioniert, weil einfach der Marktkampf und die Marktpreise, ob es jetzt Milch ist, ob es Fleisch ist, ob es andere Dinge sind, wahnsinnige Kämpfe stattfinden und ohne Teile der Subventionierung ja Teile unserer eigenen Landwirtschaft schon weggebrochen wären. Ja.
Also da gibt es ja ganz tolle Projekte, wo man schaut, wie kann man Nahrungsmittelerzeugung in einem kompletten neuen Modell machen. Ja, also du kennst sicherlich auch diese Modelle von Hochhäusern, wo jede Etage quasi ein Garten ist, der komplett sensorgesteuert, bewässert, mit Licht bespielt wird, wo du alle möglichen Früchte angebaut kriegst, alle möglichen Gemüsesorten angebaut kriegst. Die dann eben nicht nur in einer Fläche gebaut sind, sondern dann halt auch noch übereinander, was natürlich dann dafür sorgt, dass du viel mehr Fläche bewirtschaften kannst, ja, und das ein kontrolliertes System ist, ja, also du bist nicht mehr abhängig davon, wie dein Wetter um dein Feld herum ist, sondern du steuerst es quasi selber und kannst damit natürlich mit einer gewissen Sicherheit einfach deine Lebensmittel produzieren. Da gibt es sehr, sehr viele Pilotprojekte. Diese Urban Gardens, spreche ich mal an, gibt es in vielen Großstädten solche Projekte, wo es auf den Dächern passiert, wo eigene Häuser dafür gebaut werden, wo man schaut, wie kann man innerhalb der Stadt, ja, wenn man Millionenmetropolen denkt, wie kann man innerhalb der Stadt Nahrungsmittel produzieren?
Weil war das nicht sogar in Brasilien, kurz vor der Lebensmittelknappheit, wo dann die Regierung gesagt hat, Leute, hier, wir verteilen Samen, pflanzt überall, wo ihr Dachfläche und Dachfläche habt, an.
Es gibt's überall. Es gibt in den USA mehrere Städte, die das machen. Es gibt in China mehrere Städte, die das machen. Es gibt in Japan mehrere Städte. Also es gibt überall auf der Welt, gibt es solche Projekte, wo solche Urban Gardens angelegt werden. Wie gesagt, wenn es auf einem Dach ist, dann ist es auf dem Dach. Wenn komplett neu gebaut wird, dann ist es ein komplettes Gebäude, was innen drin ein Garten ist, ja, eine Produktionsstätte. Es gibt in Dubai ein Projekt, da wird unter so einer Kuppel wird gearbeitet mit einer Klimasteuerung, also wo das Klima innerhalb der Kuppel anders gemacht wird, wo Fische in einem Tank sind, die Nährstoffe, die Pflanzen ausspülen, verwerten, dann ins Wasser machen und das, dieser Dreck vom Wasser geht, wieder in die Pflanzen als Dünger und das ist ein kompletter Kreislauf, ja, diese hygroskopischen Hydrogärten, ja.
Weißt du, woran mich das erinnert? Jeder, der Science-Fiction-Bücher mal gelesen hat, kennt das Wort Terraforming. Wir machen das.
Ja, also man muss sich halt wirklich überlegen. Ich meine, diese Urban Gardens machen mega Sinn, weil du halt einfach schauen musst, so, wie ist es eigentlich mit der Logistik innerhalb von der Stadt? Wie kommst du in die Stadt mit Nahrungsmitteln? Ja, wie kommst du innerhalb der Stadt mit Nahrungsmitteln umhin? Du weißt, dass du halt irgendwie nicht mehr Lastwagen und mehr Autos mit Lieferungen reinschicken kannst, als du es aktuell tust, weil es eh schon alles verstopft ist. Ja? Mhm. Und wenn man dann eben schauen kann, dass man sagt, okay, wir machen ganz kurze Lieferwege, weil
Nachhaltigkeit.
Eben, ja, so. Und dann muss man sich halt vielleicht einfach überlegen, ja, ob das Sinn macht, so die Landwirtschaft näher an die Stadt oder tatsächlich in die Stadt zu bringen, indem man dort Bauten errichtet. Und dann ist es natürlich total einfach, weil du ein kontrolliertes System hast, ne? Du hast so einen Glaskubus aus Stahl und Glas und dann kannst du da Klima selber gestalten.
Ja, lassen wir die urbanen Gardens, die urbane Landwirtschaft, Urban Gardens für die nächsten 25 Minuten.
Wir reden einfach mal drüber, André, wie man für seine Lebensmittel bezahlen kann. Also, ich meine, kann man mit Äpfeln bezahlen?
Kann man, definitiv. Schöne Überleitung. Ich mache die Karten und du rettest es.
Habe ich auf der Frank-Elstner-Moderatorenschule gelernt.
Ah, sehr gut. Ja, Apple Pay, ich meine, der Hype ist ja nun vorbei. Jetzt geht es ja nur noch darum, dass alle Banken eingebunden werden. Gestern habe ich noch gelesen, dass die Sparkassen hier in Deutschland verbreitet, ist ja die Girocard, die als EC-Karte bis 2020 eingebunden wird. Und die Sparkasse zum Beispiel jetzt auch erst nur die großen Kreditkarten, so wie alle anderen Banken, auch irgendwie einführt. Viele Banken haben ja diese Kombi-Debitkarten, wo Kreditkarte und Girocard funktionieren. Ja. Einem drin ist, klappt nicht immer, vor allen Dingen an älteren Automaten, so Tankautomaten. Da ist sogar N26 hingegangen, hat dann anstatt die Debit Mastercard noch eine echte Girocard zusätzlich mit rausgeschickt.
Okay.
Und dann nicht in der Pampa steht und nicht tanken kann, weil die Karte nicht akzeptiert wird. Und ich meine, es ist auch für die Dame bei Penny nichts Neues mehr, wenn du da mit deinem Smartphone oder deiner Apple Watch irgendwie bezahlst.
Ja.
Aber die Karte kannst du zu Hause lassen, haben sie gesagt. Ne?
Du meinst die hier, ne?
Ja, genau.
Genau.
Die Karte kannst du zu Hause lassen, haben sie gesagt. Und dann habe ich mich dabei ertappt, dass ich wirklich mal meine Karte zu Hause gelassen habe. Stehe dann in einem Supermarkt, dessen Name ich jetzt nicht nennen möchte, aber meinen regulären Einkauf. halte dann so die Apple Watch darüber, sag einmal mit Karte immer und dann kommst du mit der Uhr oder mit dem Smartphone, ist auch komisch, ne? Gleich sagen, einmal funkgesteuert, einmal digital, einmal cashless, keine Ahnung, ne? Mit Karte, so der Umgangsspruch passt ja auch nicht mehr ganz, man kommt ja nicht mehr mit einer Karte, da braucht man noch ein passendes Wort, was wir irgendwie einführen müssen und dann geht's nicht. Ja, der Terminal spinnt schon den ganzen Tag. Und dann hast du da den ganzen vollen Einkauf und dann gucken dich an, dahinter die Leute, vor allen Dingen die kurz vor der Rente, die werden dann immer aggressiver und stampfen mit den Hufen. Die Handwerker stampfen mit den Hufen.
Ja, weil die haben das Säckel mit den Münzen dabei.
Ja, und dann, ich meine, ich stehe ja selber nicht gerne lange in der Schlange an, den kann ich nicht mal einen Vorwurf machen. Ja, und dann, dann stehst du da und sagst, ja, Einkauf bitte zurückpacken, ich komme da nochmal wieder. Oder haben so eine Kasse und Terminal funktioniert? Die Erfahrung zeigt letztendlich, dass ich immer meine Karte jetzt dabei habe.
Zur Sicherheit, ja. Einfach, ich habe das Gleiche mit Google Pay. Ja. Habe ich ja bei mir auf dem Telefon auch. Normal funktioniert das Ding gut. Wenn dieses komische Empfangsgerät mal irgendwie ein Spinnerle hat, dann funktioniert es eben nicht. Ja. Problematisch ist dann eben auch, wenn du keinen Internetempfang hast in diesen besagten Häuschen, dann gibt es halt ein Problem.
Das habe ich zum Beispiel noch nicht ausprobiert. Da war ich zu ängstlich. Ich musste letztens ein Hotel unten bezahlen und ich hatte schon meine Ausrüstung im Auto gehabt und hatte quasi die Apple Watch, war dann nicht mit dem iPhone gekoppelt. Ich habe nicht diese LTE-Variante mit eSIM und es zeigte ganz gut an, nicht mit dem iPhone. Ich konnte aber ich habe das gemerkt beim Raussuchen der Wallet auf der Uhr, das Symbol passte irgendwie nicht.
Ja.
Ich habe mich da nicht getraut, quasi mit der Uhr zu bezahlen. Vielleicht der eine Zuhörer oder Zuhörerin, habt ihr schon mal ohne Empfang bezahlen können? Ich weiß gar nicht, ob das möglich ist.
Oder? Also bei mir lehnt er das regelmäßig ab. Ich kenne meine Läden, wo ich halt an der Kasse keinen Datenempfang habe, ja, wenn ich da irgendwie nur so eine Edge-Verbindung habe.
Aber braucht man das? Weil die EC-Karte hat ja auch keine. Die EC-Karte oder die Kreditkarte überträgt ja nur die Nummer ins Gerät und das Gerät bei Penny, sage ich mal, nimmt jetzt die Empfangsdaten entgegen und schickt es ja zur Bank und prüft, kann ich abbuchen, ist Geld auf dem Konto, whatever, die im Hintergrund auch machen, da bin ich kein Experte für. Aber in der Uhr oder im Smartphone oder im Samsung-Handy oder iPhone, völlig egal, sind ja nur die Daten verschlüsselt hinterlegt.
Ja, eben.
Von meiner Logik her müsste ich die Daten dort anliefern können und die prüfen, ja, Kreditkarte, das und das funktioniert, kannst abbuchen.
So möchte man denken, ja?
Ja, also vielleicht war mein Denken auch falsch, ja, weil die Apple Watch hat mir das ja sogar angezeigt, aber meine EC-Karte oder meine Kreditkarte hat ja auch keine Internetverbindung. Weil das Gerät, das Terminal, dort, wo du bezahlst, prüft das ja eigentlich.
Sollte eigentlich so sein, ja. Also es kann mehrere Faktoren haben. Ich hab zum Beispiel einen, also beim Google Pay, da machen ganz wenig Banken mit überhaupt. Da habe ich PayPal mit eingebunden. Weil das dann auch die einfachste Variante ist. Und da ist mir aufgefallen, wenn du bei PayPal aus irgendwelchen Gründen ein kleines Minus drauf hast, wenn es 3 Cent sind, 3 Euro, kackegal, ne? So, wenn dein PayPal-Account ein Minus von irgendwas hat, dann buchen die gar nichts dazu. Also dann kannst du damit nicht bezahlen. Da sagt dann PayPal, nö, machen wir nicht. So, und dann funktioniert das System wahrscheinlich schon, ja, ob du Empfang hast oder nicht, aber dann sagt PayPal hinten dran halt, nö, mach ich nicht. Mach so, ich und nicht. Dann geht das auch nicht. Also das ist, da sind noch so, da gibt's ein bisschen Arbeitsbedarf noch, aber ich denke, die Probleme, die werden natürlich weitergeleitet. Die Systeme, die lesen ja auch aus, was für ein Problem da ist, und dann kann man dagegen arbeiten. Ich bin mir wirklich nicht sicher, ob das überhaupt was mit dem Empfang zu tun hat, weil du hast ja natürlich recht, ja, da hinten drin in meinem NFC-Chip, da sind meine Kreditkartendaten, sind dort verschlüsselt. Das Gerät liest die Kreditkartendaten aus und bucht einfach ab.
Aber so, weißt du, welchen Nachteil es tatsächlich gibt? Ich vergesse regelmäßig die PIN meiner Karten. Bei Kreditkarte musst du nur unterschreiben, okay, aber je nachdem, welche Bank du hast, oder N26 zum Beispiel habe ich auch. Das geht mit Apple Pay und mit Google Pay, glaube ich, sogar auch. Und dann musst du mal doch die Karte nehmen, weil du Bargeld abhebst und stehst zum Automaten wie Larry und guckst da auf dieses PIN-Pad und sagst, fuck off. Wie war das noch?
Also das ist tatsächlich so eine Sache, die ich irgendwie auch noch nicht so richtig checke, warum es die Banken immer noch mit Pins machen. Wo wir doch echt alle, oder also ich meine, klar, logisch, es gibt Leute, die haben ihre PIN im Kopf, ja, und die werden die auch nicht vergessen. Und da jetzt irgendwie umzustellen auf Fingerabdruck oder sonst irgendwie Iris scannen oder was weiß der Geier was, ich bin auch der Meinung, dieses Ganze, wie viele Zugangscodes ich mir merken muss, da hilft mir OnePassword auch nicht wirklich, weißt du?
Doch, da stand in meinem PIN ja drin. Also ich bin dann hingegangen, habe am Handy eben nachgeguckt, da hat der Vorgang ein paar
Minuten. Ja, aber es dauert halt. Also ich meine, die ganze Idee des bargeldlosen Bezahlens ist doch, dass du bargeldlos bezahlst, weil es schneller ist.
Ja, das funktioniert ja auch im Allgemeinen, aber ich finde das gar nicht so schlimm, weil wenn ich jetzt meine Karte liegen lasse und du bräuchtest keine PIN, kannst jetzt so abheben, ist es das eine, ja, allerdings, ich meine, Fingerabdruck und biometrische Daten, gut, da ist dann wieder ein spannendes anderes Thema für Sicherheitsleute, jetzt sind dann Google oder sonst wo oder bei Apple, wie jetzt
könnte ja sein, dass jemand den Finger abgeschnitten hat.
Bei Face ID zum Beispiel, ist aber wieder ein anderes Thema. Ja. Am Ende des Tages ist es so, was ich immer doch lustig finde, diese RFID-Blocker, ja, die findest du ja in ganz vielen Taschen. Diese Panikmache, dass du diese Dinger da nehmen kannst und dass dein Portemonnaie nicht ausgelesen wird. Ich meine, jetzt gab es schon genug Galileo und Schieß mich tot und Quarks und Co. irgendwo, wo sie hingegangen sind und das mal mit IT-Sicherheitsexperten ausprobiert haben, dass wenn du dich nicht auf 2 Zentimeter 1,5 näherst, da gar nichts auslesen kannst.
Ja.
Ja, also die laufen dann mit diesen dicken, blinkenden Dingern oder Karten überall rum und versuchen dann entsprechend sich so zu schützen, was ja auch völlig in Ordnung ist. Darum geht es gar nicht, um den Schutz. Ja, aber wer schon mal mit seiner Karte einfach via NFC bezahlt hat oder auch mit dem Smartphone, der weiß, wenn du da nicht richtig an das Lesegerät dran hältst, funktioniert das gar nicht.
Und dann muss sich einer umarmen, ja.
Tatsächlich schon dir quasi die Hand an der Foot haben, ja, um dann irgendwie auszulesen, dann ist ja noch ein Portemonnaie oder eine Handtasche mit Hilti dazwischen. Ja, ich habe tatsächlich auch so eine Karte eine ganze Zeit im Einsatz gehabt von der DATEV, die gab es damals irgendwie am Stand, die haben die so Gimmicks, Giveaways, so heißen die Dinger, abgegeben. Ja, und immer wenn ich bei Lidl reingegangen bin, beim Reingehen wurde der Alarm ausgelöst zwischen diesen Schranken. Ja, und beim Rausgehen genauso. Nachdem dann das Lidl-Personal, wo ich dann mal öfters war, darin geschult war und wusste, ah, der schon wieder, war das gar kein Thema. Aber ist schon lustig, du bezahlst einen Einkauf von 100 Euro, gehst raus, das Ding piept und die rennen sie hinterher. Und dann hältst du deine Karte, die etwas dickere DATEV, grüne Karte hin, in diese Schranke rein. Piep, 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 piep. Was ist da wohl irgendwie überlagert?
Das war der RFID-Chip von der DATEV-Karte.
Ja, genau. Ich meine, das ist ja irgendwie.
Hast du dann so ein Blocker-Sleeve gekauft, dass es nicht mehr piept?
Nee, ich habe jetzt ganz normal wieder mein ganz normales Sleeve. Aber es gibt ja auch Klimaanlagen, die man anschaltet und dann der Funkspender oder der Infrarotspender von deinem Handwaschgel funktioniert. Ne? Also du drückst bei der Klimaanlage drauf, die geht nicht an, aber der Seifenspender spendet Seife. Die wir haben, kann sich das schon mal was überlagern. Mich wunderte das nur, dass der Blocker der andere Signale blockt ja sozusagen das Warnsignal auslöst. Aber es war nur bei Lidl, bei keinem anderen. Ne? Oder die sind auch sehr empfindlich gestellt, weil ich könnte diese Blockerkarte ja auch quasi vor, was weiß ich, vor irgendeinem Produkt legen, in der Hoffnung, dass ihr das nicht ausliest. Vielleicht ist Lidl da schlauer gewesen als andere. Keiner.
Ja, einfach mal die Flasche Whisky das nächste Mal in so eine Blockerkarte einwickeln.
Oh ja, sieht gut aus. Herr Rico, wir haben noch ein paar schöne, entspannte Minuten. Wir halten.
Genau. Erzähl unseren Zuhörern doch nochmal ganz kurz, was in den nächsten, wir stürmen ja, also anders, unsere Zeitlinie stürmt auf die PPC 04 zu. Und wir versuchen natürlich unser Möglichstes dazu, alles zu organisieren. Aber da hat sich so einiges getan, habe ich mitbekommen.
Oh,
Gibst du mir da und den Zuhörern und Zuhörerinnen einmal bitte den kompletten Wrap-up, was die letzten 4 Wochen sich in Richtung PPC 04 entwickelt hat?
Ja, also die Location, das habe ich schon beim anderen Podcast gesagt, die steht, 25 Hours Hotel The Circle in Köln. Wir haben auch viele Alternativhotels mit aufgelistet. Leider ist gerade zu dem Punkt eine Orthopädenmesse. Und dementsprechend gibt es dann auch Hotelzimmer ab 290 Euro. Das muss natürlich keiner bezahlen und sollte gemeinerweise, sage ich das, gegenüber den Hotels auch keiner bezahlen für ein Zimmer, was vorher 55 Euro kostet. Eine Woche zu spät dann 290. Hat einen faden Beigeschmack, aber Angebot und Nachfrage. Orthopäden verdienen scheinbar sehr gut. Ironie aus. Da sind wir natürlich alles fertig. Das Programm steht. Die Speaker stehen soweit. Wir warten nur noch auf circa 5% die Informationen über den Talk, den sie halten. Die Keynote nochmal für die Webseite anliefern. Sonst sind wir da auch schon wahnsinnig gut bestückt. Und es gibt einiges drumherum. Das bedeutet also, die PPC ist ja schon 2 Tage, 18., 19., 10. im schönen Köln. Wir haben aber auch noch einige Tage davor einige Events. Und zwar haben wir direkt davor, also am 17., am Donnerstag, 17.10., das Paperless and Friends Volume 2. Das ist quasi ein Wiedersehen mit den Speakern schon vorher auf einer wunderschönen Dachterrasse mit Kaltgetränken und Snacks. Mhm. Ja, dazu, da kommt man nur mit einem entsprechenden Ticket auch rein, logischerweise. Aber das hat es dann auch in sich, die Speaker quasi vorher schon kennenlernen und sehen in einer natürlichen Runde.
Weil in ihrer natürlichen Umgebung.
Ja, also immer noch eine andere Umgebung. Ne? Also so beim lockeren Sit-In und Networking. Das kostet separat irgendwie dann noch extra zum regulären PPC-Ticket. Das ist ein Ticket in dem Future World Ticket schon entsprechend mit drin enthalten. Daher dort auch nur limitierter Zugang. Und einige werden es schon bekommen haben. Wir haben auch einige Einladungen für das M&M rausgegeben, für das Möglichmacher-Meetup. Und wir haben eben einige Side-Events noch drumherum. Eigentlich kannst du von Dienstag an bis Samstag quasi eventtechnisch Gas geben.
Kannst du mal eine Woche Urlaub nehmen und
jetzt sagt man vielleicht, ja, boah, das ist aber doch ganz schön viel am Ende des Tages. Ja, man muss natürlich für sich rauspicken, wo möchte man hin am Hauptevent, das ist klar, aber welches Side-Event möchte man mitnehmen und warum macht man eigentlich Side-Events? Ich meine, wann kommen wir denn zusammen und können mal ganz entspannt in der Runde was trinken, ob es eine Limo, eine Weinschale oder ein Bier ist und uns einfach mal über Geschäftliches unterhalten oder über Gleichgesinnte oder mit Gleichgesinnten unterhalten und dann direkt schon ad hoc Probleme lösen, ohne dass wir gleich 5.000 Euro am Tag ausgeben. Ist natürlich dann eine ganz andere Sache. Und dazu
darf man dann gerne später tun.
Ja, genau, darf man dann später tun. Und was wir uns neu ausgedacht haben, da kommen wir auch nochmal separat zu. Dazu müsste man sich im Newsletter auch bei uns eintragen. Und zwar haben wir uns, wir kommen mit vielen Wörtern, das SSD ausgedacht.
Mein Gott, eine Abkürzungslawine rollt auf mich zu. SSP.
Nee, SSD.
Super.
Super schnelle Festplatte, werden jetzt viele sagen, mit Flash Drive, SSD.
Super Drive.
Nein, wir haben ein neues Konzept. Wir probieren das einfach mal aus und ich bin total dankbar, dass die Speaker da gesagt haben, hey, da machen wir auch mit, nicht jeder kann, aber die können da schon mal vielen Dank dafür, weil das nochmal extra Zeit und Arbeit kostet. Und zwar haben wir, oder anders gesagt, kennst du ein Speed Dating?
Also ich war auf noch keinem, aber ja.
Das Prinzip ist bekannt, ja?
Man sitzt ich habe sich davon gehört.
Ah, ich habe gehört über einen Freund eines Freundes, der Freunde, die schon mal sowas gehabt haben. Kommt mal wieder in die Ebene.
Nein, also ich habe gehört, da sollen sich Leute kennenlernen.
Stell dir vor, du sitzt am Tisch und hast beim Speed-Dating sind es, glaube ich, 5 Minuten oder sowas, die Person vor dir kennenzulernen, sympathisch, ja, nein, und dann rutscht man immer den Stuhl weiter. Ja, wir haben das ein bisschen anders gelöst. Wir haben aus dem normalen Speed-Dating das Speaker.
Ein SSD gemacht, wir haben ein Super-Speed-Dating.
Ja gut, wir haben es Speaker-Speed-Dating genannt.
Ah, okay. Das ist
auch super. Und da hat man, bei 5 Minuten kann man nichts lösen, da hat man aber 20 Minuten die Möglichkeit, sich mit dem Speaker sozusagen ein 20 Minuten persönlich im Separé. Wir haben extra einen separaten Raum in der Location gemietet, ja, wo man sich dann zu einer festen Zeit mit dem Speaker trifft und dann eben 20 Minuten für sich hat. Weil ganz ehrlich, wenn ich jetzt den Ivan Blatter oder den Oliver Rateitschak oder den Thomas Mangold und Holger Kracke treffe an der Bar, dann treffe ich den ja nicht alleine. Dann stehen ja meistens noch 3, 5, 8 Leute drumherum. Und dann würde ich nicht hingehen und sagen, ey, Oliver, ich habe ganz viele Probleme mit Kundenbindung.
Ich wollte auch mal mit dir sprechen. Hallo,
ja,
ich auch noch.
Das bedeutet, wenn ich aber dann, nehmen wir den Oliver, ja, wenn ich den Oliver dann aber habe, 20 Minuten ganz persönlich für mich und ich hatte vorher genügend Zeit, mir darüber Gedanken zu machen, worüber ich mit ihm spreche, ja, dann kann der Oliver mir da vielleicht ja schon irgendwo bei helfen. Darum, also die Speaker bieten an, eben in den 20 Minuten, dass man sich mit ihnen persönlich im Separé unterhält und dann ja, wenn man mit einem entsprechenden Problem passend zum Speaker und dessen Expertise kommt, vielleicht schon den ersten Lösungsansatz hat, damit rausgeht und später dann mit dem Speaker ein leckeres Bier trinkt.
Sehr, sehr gut, sehr, sehr cool. Klingt mega interessant. Ich weiß, beim Speed-Dating wird immer so eine kleine Glocke geläutet. Wenn wir die, wenn wir die Speaker aber in Separés haben, dann möchte ich bitte diese Stadionhupe.
So schlimm ist es dann nicht. Man muss sich klar sein, dass man, wenn man so ein Speaker-Speed-Date hat, quasi vielleicht auch 20 Minuten eines anderen spannenden Vortrags verpasst, weil dieses ist natürlich dann auch in der Zeit, wenn Vorträge laufen. Aber auch wenn ich mal eben auf Toilette gehe oder mir einen Kaffee ziehe, weil ich Durst habe, ich denke, das steht absolut nicht im Verhältnis zu 20 Minuten kostbarer Zeit mit einem der Speaker. Jetzt stellt sich natürlich noch auf den letzten Minuten die Frage, wie komme ich denn überhaupt dazu, irgendwie mit dem Speaker mich zu treffen? Ja, ja, das geht folgendermaßen und zwar über ein Bewerbungsverfahren. Ja, also da geht es nicht um nochmal irgendwie Kohle oder irgendwas Ähnliches, sondern man muss sich einfach darauf bewerben. Ja, das ist zumindest bei mir der Fall. Ich kann jetzt erstmal nur von mir sprechen. Dass wenn du 20 Minuten Zeit mit mir haben möchtest, ganz exklusiv, und ich bin auch noch der Veranstalter, ja, also ich muss da echt gut mit meinem Zeitmanagement umgehen am Ende des Tages, weil ich ja an allen Ecken gebraucht werde, aber dank meines tollen Teams da überhaupt die Möglichkeit hat, mir das frei zu schaufeln, dann kannst du dich darauf bewerben. Ja, das für mich Wichtigste ist eigentlich deine Begründung, warum möchtest du 20 Minuten mit mir haben und was möchtest du für ein Problem in 20 Minuten lösen.
Ja? Ja, cool. Wo kann ich denn alles nochmal nachlesen zum Speaker Speed Date, zum Möglichmacher Meetup und zum, zum Dachterrassenbesäufnis?
Oh, das hast du jetzt aber sehr nett ausgedrückt. Das verlinken wir natürlich in den Shownotes und man sollte auch im Newsletter drinbleiben. Und wir geben auch im Newsletter bekannt, wie das nun möglich ist, mit den anderen, sag ich mal, Speakern und Speakerinnen in dem Speaker-Speed-Date dann eben an die 20 Minuten ranzukommen. Ja?
Wunderbar.
Wir haben es jetzt quasi nur mal angeteasert und ich spreche erstmal nur von mir. Aber eine wichtige Voraussetzung ist noch, um überhaupt am Speaker... Oh, der Wecker, wir sind 45 Minuten rum.
45 Minuten rum.
Ja, yeah. Um überhaupt ranzukommen, ist es natürlich nötig, dass du überhaupt ein Ticket hast, ne? Weil sonst kommst du nicht in die Location.
Sonst kommst du nicht in die Location. Genau so sieht das nämlich aus. So, André, es war mir ein Fest mit dir. Ich stürme in meinen nächsten Termin. Ja. Dein Wecker hat geklingelt. Ja, also, liebe Zuhörer, herzlichen Dank fürs Wiedereinschalten. Alles Interessante, worüber wir heute gesprochen haben, André, packen wir unten in die Shownotes. Da kann man draufklicken, da kommt man dann ans Ziel. Ich wünsche dir einen sonnigen Freitag.
Danke, ebenso. Wir haben ein Einweihungsfest hier im Büro. Ja,
ja, ich habe gesehen. Ich habe heute noch ein paar Termine. Ohne Einweihung. So, ich gehe jetzt noch schnell einen Parkplatz suchen, damit die Mädels und Jungs hier umziehen können. André, ich würde sagen, wir zwei, wir sind raus. Bye, bye. Ciao.